Bitte. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer eine neue Woche. 10 Minuten Eishockey. Die Tops und Flops ja für alle. Wenn ihr jetzt die 10 Minuten Eishockey noch nicht abonniert habt, könnt ihr das ja auch hören am Montag, dann macht das schnell, dann habt ihr nämlich Dienstag bis Freitag auch 10 Minuten Eishockey, unter anderem auch mit dem Don Jackson dieses Podcasts. Ohne ihn geht gar nichts, Bernd Schwickerath.
Nie zurückgetreten, immer da gewesen und trotzdem Don Jackson. Vielen Dank, Herr Fetzer.
Egal, ob er da ist oder nicht, er schwebt immer so ein bisschen über allem, ja. Und also auch
Aura,
wenn ich einen Podcast alleine mache. Genau. Die Aura von Bernd Schwickerath ist auch, wenn ich alleine aufzeichne, immer da und immer kommen so ein paar Hinweise, was ich eigentlich noch verwenden müsste. So fast so ein bisschen wie Head of Podcast Development oder irgendwie
Development,
sowas.
Ja, genau. Sehr schön. Jetzt sind wir doch gleich beim ersten Top, nämlich Don Jackson natürlich. Also ja, dass der Mann weiß, was er da tut, das war uns vorher schon bewusst, aber dass es direkt so gut klappt für die Münchner, erst ein 3-2 nach Penalty-Schießen in Berlin, dann ein 4-1 in Wolfsburg, also der Umschwung in München hat geklappt und mal fernab von den Ergebnissen, von den reinen Leistungen, es hört sich auch wieder anders an, wenn Münchner Spieler oder Offizielle vor Mikrofone treten.
Ja, aber was ich mich trotzdem frage, also er war ja dann, nachdem er zurückgetreten ist als Trainer, beziehungsweise nicht zurückgetreten ist, er hat seine Trainerkarriere beendet erst einmal mit der 4. Meisterschaft für München, davor ja schon 5 Meisterschaften für Berlin, war dann danach Head of Coaching Development. Und ich frage mich trotzdem, also wenn jetzt alle mal sagen, ja, wir wissen ja, wie wir unter Jackson zu spielen haben, wir kennen ja das System, wenn es so erfolgreich war, wenn es jetzt auch gleich wieder funktioniert, nach ein paar Tagen Training, warum haben sie zwischendrin nicht auch gespielt? Ja, mit anderen Trainern, aber wenn er diese Trainer developt, warum haben sie das System nicht gespielt? Oder funktioniert es tatsächlich nur, wenn Don Jackson eben da an der Seite an der Bande steht oder eben das Videocoaching macht? Ich verstehe es nicht ganz, weil die Spieler kennen ja das System und setzen es wunderbar um anscheinend.
Ja gut, ich verstehe es in der Hinsicht natürlich, dass andere Trainer ein eigenes System haben und die wollen ja dann kein Abklatsch von Don Jackson sein, also machen die was Eigenes und dass das in Einzelfällen dann nicht immer so erfolgreich ist, gut, das ist nicht in der Natur der Sache, ne? Aber grundsätzlich verstehe ich schon, dass ein Trainer jetzt sagt, komm, jetzt bin ich hier, jetzt setze ich meine Ideen um.
Wie schon in dem Best of Seven geschrieben, ich finde es sehr interessant, ob jetzt tatsächlich sich zeigt, okay, der Kader ist doch eigentlich ganz gut, man muss nur alles aus ihm rausholen oder ja, ob das jetzt so ein kleines Feuerchen war über dieses Wochenende. Ich glaube nicht. Ich glaube, München ist unter Don Jackson auf jeden Fall wieder zu rechnen.
Ist zu rechnen, aber bleiben wir auch mal locker, ne? Also ein Spiel in Berlin kannst du auch verlieren. In Wolfsburg gab es auch so eine Phase, wo Wolfsburg auch in Führung gehen kann. Also ja, das war natürlich ja trotzdem gut, auch gerade für die Münchner Seele. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist jetzt eine völlig neue Mannschaft und die spielt komplett anderes Eishockey. Und auf einmal sind die wieder Top-Favorit Nummer 1. Also lass erst mal ein bisschen abwarten, würde ich sagen.
Ich war gestern in Augsburg und da haben wir sowohl einen Flop als auch einen Top aus der DL. Auf der einen Seite die Augsburger Panther, wieder eine Niederlage, die 4. in Serie jetzt für Augsburg. 2 Niederlagen am Wochenende zu Hause, auch beide, ja, 0 Punkte. Abstand war zwischenzeitlich schon mal 7 Punkte, weil Iserlohn ja führte gegen Berlin. Jetzt sind es zumindest immer noch 5 Punkte. Also es wird natürlich immer kritischer für die Augsburger Panther und sie haben 4 in Serie verloren und das war gegen Ingolstadt zwar natürlich eine gute Mannschaft, ein schwacher Auftritt wieder, vor allem, ich finde, von den Imports. Also ich meine, Luca Tostu macht die beiden Tore, hat bis dahin noch gar keins gemacht in der kompletten Saison.
Die ersten beiden, ne?
Genau, die ersten beiden Saisontore von ihm. Von den Imports kommt offensiv, sag ich mal, mit vielleicht Abstrichen noch, Collins würde ich da rausnehmen, aber ansonsten auch in der Verteidigung McCord, Schemmich, aber ansonsten kommt da echt wenig. Stattdessen verliert halt Hakulinen vor einem Gegentor die Scheibe in Überzahl, also wirklich so ein läppischer Rückhandpass, No-Look. Und einmal Baptiste, der einen Fehlpass spielt und Ingolstadt nutzt halt einfach die Chancen, ist effizient. Bleiben wir vielleicht erstmal bei Augsburg, also schaut immer düsterer aus natürlich für die Augsburger Panther. Meine Theorie ist tatsächlich sogar, so wie Düsseldorf zuletzt spielt, gibt es eigentlich mit Iserlohn nur noch eine Mannschaft, die sie so wirklich einholen können, die Augsburger Panther. Ich glaube, da wird ein Zweikampf draus in den nächsten Wochen.
Ja, also klar, wenn man jetzt auf die Formtabelle der letzten 10 Spiele guckt, ist die DEG schon wirklich gut und die spielt auch anderes Eishockey, aber ich würde die jetzt noch nicht komplett da rausrechnen. Allerdings Augsburg 7 Punkte Rückstand und ein Spiel mehr, das ist echt schon ein Brett, muss man sagen. Aber ich glaube, die Augsburger müssen es ja irgendwie nur schaffen, sich in dieses letzte Saisonwochenende zu retten, weil dann spielen sie ja sie gegen beide direkt, nämlich freitags gegen Düsseldorf und sonntags gegen Iserlohn. Da kann natürlich nochmal richtig was abgehen. Andererseits kann es auch so laufen wie vergangene Saison, dass es dann schon früher beendet ist und das letzte Spiel quasi so ein trauriger Abschied wird. Und dieses Jahr wäre es dann auch wirklich ein Abschied, weil wir sind uns ja, glaube ich, alle einig, dass es in der DL2 dieses Jahr einen Aufsteiger geben wird.
Sehr wahrscheinlich, muss natürlich erst ausgespielt werden. Also ganz sicher ist es nicht, aber sehr, sehr wahrscheinlich. Du hast recht, es sind 7 Punkte jetzt. Sorry, ich bin beim Rechnen durcheinander gekommen. Es sind, ist eben nochmal einer draufgekommen, weil Iserlohn einen geholt hat gegen die Eisbären Berlin. Zwischenzeitlich waren es eben sogar 9 Punkte, weil Iserlohn da führte und 3 Punkte geholt hätte. So sind 7. Und du hast gesagt, die haben hinten raus noch Iserlohn und Düsseldorf. Aber hast du mal geschaut, wie viele Punkte die geholt haben bis jetzt in den 6 Spielen gegen die beiden? Das sind 18 Punkte, die zu vergeben waren. 5 davon haben sie geholt. Ja, gegen Iserlohn alles verloren und 2-mal halt zumindest einen Punkt geholt. Gegen die Düsseldorf 1-3. Also du kannst ja auch nicht sagen, ja, dann kommen die Spiele und die gewinnen die auf jeden Fall. Bis jetzt haben sie da mehr abgegeben als geholt in diesen Duellen.
Ja, und vor allem darfst du dich ja auch nicht nur auf diese Spiele konzentrieren. Du musst ja, zwischenzeitlich wäre es ganz cool, wenn du auch nochmal einen anderen, wenn du irgendwo anders einen Punkt holst und allein jetzt die nächsten Spiele in Straubing, zu Hause Wolfsburg, Schwenningen, Frankfurt, das ist jetzt erstmal noch halbwegs okay, aber dann hintereinander Mannheim, Bremerhaven, Berlin, München. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo Augsburg da die Punkte aufholen soll.
Drehen wir es um, auf die andere Seite geschaut. Ingolstadt reicht, finde ich, eine leicht überdurchschnittliche Leistung, um da deutlich zu gewinnen in Augsburg, also da den 5-2-Sieg einzufahren. Wieder die Offensive, die funktioniert, wieder Tore zum richtigen Zeitpunkt. Es sind jetzt 7 Siege in Serie. Die 3. Siegesserie von mindestens 7 Spielen. Sie hatten ja schon 2x 8 Siege in Serie. Ich habe bei Markus, unserem Datenmagier, nachgefragt. Das gab es in der DL-Geschichte davor 6-mal bis jetzt, dass es 3 Siegesserien von dieser Länge gibt. Klar, es gab dann auch mal längere Siegesserien, aber trotzdem 3-mal eben so eine Serie zu stricken, schon nicht schlecht. Tabellenführung ausgebaut vorne und ja, jetzt auch noch Christian Helljanke geholt im Tor. Und ich finde, dieser Transfer zeigt, dass es Ingolstadt echt ernst meint und so ein bisschen nach der Devise, wenn wir nicht dieses Jahr Meister werden, wann dann eigentlich?
Genau, und das war auch genau der Transfer, den ich mir quasi für Ingolstadt erhofft hatte, weil, du hast richtig angesprochen, die Offensive ist das absolute Prunkstück. Jetzt sind sie natürlich defensiv auch nicht komplett schlecht, weil er die ganze Mannschaft auch mit nach hinten arbeitet. Aber ich fand, im Tor waren sie noch keine Spitzenmannschaft. Und das haben sie jetzt gemacht. Wobei man sagen muss, der Kollege war jetzt zuletzt in seinem letzten Auftritt da in Schweden nicht mehr ganz so stark. Aber du hast es ja auch in dem Best of Seven geschrieben. Da könnte natürlich auch noch was kommen. Ne? Also vielleicht ist er auch besser, als er zuletzt gezeigt hat.
Ja. Also war gestern ja auch schon da mit Tim Regan da, privat angereist, hat sich das Spiel angeschaut. Vielleicht spielt er Mittwoch schon, da gibt es natürlich das absolute Spitzenspiel Ingolstadt gegen Berlin, ne? Erster gegen Zweiter.
Und was natürlich auch sagen muss, auch obwohl die Offensive jetzt so stark war und die Torhüter, finde ich, nicht ganz so meistermäßig waren, auch jetzt in den letzten 4 Spielen nur 3 Tore kassieren, ist ganz nett. Klar, in Bremerhaven war es kein komplettes Spiel, aber auch gegen Nürnberg 0, in Straubing nur 1 Tor gestern, in Augsburg nur 2. Das sieht schon echt ordentlich aus. Und selbst wenn sie mal mehr Tore kassieren, wie vor ein paar Tagen gegen Köln, dann schießen sie halt 5 und gewinnen trotzdem.
Nächstes Top. Schauen wir vielleicht mal aufs Derby, oder? Zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG. Andersrum war es ja die EG gegen Köln.
Ja, da ist natürlich die Effizienz der Kölner top, weil man muss sagen, ich fand die eigentlich nicht so stark. Man hat schon gemerkt, dass sie davor 3 Spiele in Folge verloren hatten, aber aus 18 Schüssen 7 Tore zu machen, ist schon beeindruckend. Vor allen Dingen im letzten Drittel, da hatte Köln 3 Torschüsse und macht mit 3 Torschüssen 3 Tore. Okay, das letzte war ins Leere, aber auch vorher. Sie haben einfach ihre Chancen genutzt und im Endeffekt war das auch kein unverdienter Sieg für die Haie. Klar kann man sagen, Düsseldorf hat fast doppelt so oft aufs Tor geschossen, hat 3-mal geführt, da hätten die Kölner auch verlieren können, aber gerade nach den 3 Niederlagen war das, finde ich, auch so ein Charaktertest für die Kölner und dann aus so wenig so viel zu machen, das gebührt wirklich Respekt.
Auf der anderen Seite, also einerseits bei Köln muss man nochmal sagen, vielleicht auch die Spiele davor 2-mal ohne Tor geblieben, also so die richtige Konstanz haben sie jetzt in den vergangenen Wochen auch nicht reingebracht, aber da funktioniert das im Derby, gewinnen also das Derby. Wenn wir bei Effizienz sind, müssen wir auch auf die Straubing Tigers schauen am Wochenende. 2 Niederlagen am Freitag gegen Ingolstadt, ein sehr gutes erstes Drittel gespielt, aber keine Tore geschossen, dann Ingolstadt halt eben mit dieser Effizienz, die wir gerade angesprochen haben, und ähnlich war es dann gestern, oder? Bei den Straubing Tigers, auch da einfach die Chancenverwertung ein Problem.
Ja, einerseits schon, weil sie schon im ersten Drittel die deutlich bessere Mannschaft waren, hatten ja auch schon 3 Überzahlspiele. Auch im letzten Drittel haben sie dann wirklich extremst auf den Ausgleich gedrückt, hatten irgendwie 15 Torschüsse oder so. Was man allerdings auch sagen muss, diese ganzen Schüsse sorgen jetzt auch nicht immer dafür, dass diese Riesengefahr entsteht. Also Straubing hat bei 38 Torschüssen Expected Goals Wert von 2,4. Das finde ich jetzt auch nicht überragend hoch. Und wenn wir dann uns das sogar noch bei 5 gegen 5 anschauen, weil Straubing hatte vor allen Dingen in Überzahl die großen Chancen, bei 5 gegen 5 gegen Düsseldorf 0,7 Expected Goals. Also das ist echt schon wenig. Man muss sagen, die Straubinger haben viel den Puck, zirkulieren viel, schießen auch viel, aber halt echt nicht so oft aus den gefährlichen Zonen. Da kommen sie irgendwie nicht so ganz rein. Das ist ja das, was Marcel Brandt gestern Abend dann im Interview gesagt hat. Wir kriegen irgendwie diese alte Leier keine Männer vors Tor. Und das müssen sie echt besser machen.
Apropos Interview, war jetzt nicht das spektakulärste Interview von gestern, das von Marcel Brandt. Da fällt mir
anders?
Ja, warte mal. Hier, Nürnberg. Stefan Osdorf, der sich selber entschieden hat, zum Interview zu kommen und dann
selber eingeladen hat,
von dem Schlechtesten, was er je in 30 Jahren im Profi-Eishockey gesehen hat, natürlich bezogen auf die Schiedsrichter und vor allem diese Entscheidung, das Tor von McKenna nicht zu geben, weil es als Grabber davor das Tor gezogen ist und möglicherweise Tiefensee so leicht behindert hat, hat auch Betrug gewittert, hat sich zwischenzeitlich jetzt mittlerweile wieder auch dafür entschuldigt, für diese Aussage, aber hat da mal einen rausgehauen. Wollen wir erst über das Interview sprechen oder erst über die Situation?
Das hängt ja zusammen, weil ohne Situation kein Interview. Und ich muss sagen, natürlich verstehe ich aus Nürnberger Sicht, dass man da sauer ist. Also Mannheim ist ein emotionales Ding. Da war es dieser Retro-Spieltag, der an die alten Zeiten erinnern sollte, gerade an die alte Serie gegen Mannheim 99. Und da schießt man kurz vor Schluss das 2-1. Und natürlich ist ja die Freude erstmal groß, dann so ein Top-Team zu schlagen, weil Nürnberg ja noch nicht so oft 3 Punkte geholt hat in dieser Saison. Und dann ist es wirklich eine kontroverse Entscheidung, gerade wenn vorher bei der On-Ice-Entscheidung auf Tor entschieden wird. Allerdings, vielleicht habe ich dann auch zu wenig die Nürnberger Brille auf. Ich fand jetzt nicht, dass es so die Überskandalentscheidung war. Ja, aus Nürnberger Sicht sage ich auch, das Tor sollte zählen und ich hätte es wahrscheinlich auch zählen lassen. Aber es gibt auch schon Argumente dafür, dass er in Tiefensee reinfährt und den so ein Stück aus der Position bringt.
Es ist halt schwierig, wieder mal, was keine Schwarz-Weiß-Regel überhaupt schon mal ist und natürlich die Regelauslegung schon viel weniger schwarz-weiß ist, weil du darfst ja in den Torraum rein als Stürmer, du darfst bloß den Torwart nicht daran...
Du darfst jetzt nicht generell da rein.
Ja, natürlich, du darfst auch im Torraum stehen, wenn du den Torwart nicht behinderst. Du darfst in den Torraum rein, das ist keine verbotene Zone, du darfst da reinfahren. Nur Du darfst halt den Torwart nicht behindern oder beziehungsweise in der Ausübung seiner Tätigkeit behindern. Und dann steht in der Regel sowas wie relevanter Kontakt. Ja, dann ist die Frage, was ist ein relevanter Kontakt? Natürlich ist da ein bisschen Kontakt. In der NHL würden sie sich über diese Entscheidung komplett totlachen. Da würden sie wahrscheinlich von Skandal dann sprechen und Betrug oder was weiß ich. Ich sage, ein leichter Kontakt ist da. Ich hätte das Tor auch gegeben oder besser gesagt, ich hätte es nicht zurückgenommen, vor allem, wenn ich es erst gegeben hätte. Ja, das ist ja dann nochmal, du musst ja die Entscheidung ja overturned. Also für mich auch ein gutes Tor, aber ich sehe auch, wenn auch kleine Argumente zu sagen, das nehmen wir zurück. Wobei ich, was mich da stört beim Videobeweis, egal in welcher Sportart, ist immer dieses Suchen nach einem möglichen Vergehen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was mich stört und was hier auch ein Faktor ist, aber immer zu schauen, ist da vielleicht doch irgendwie, kann da vielleicht doch irgendwie was falsch gewesen sein? Und dann nochmal zu schauen und eine andere Perspektive. Und dann machen wir es noch ein bisschen langsamer. Und das ist der zweite Punkt, Zeitlupe. Ja? In der NFL, im Football, gibt es diese Formulierung, Bang, Bang, Play. Ja, und da brauchst du aber die Realgeschwindigkeit. Und wenn du da bei der Situation dir die Realgeschwindigkeit anschaust, wie schnell das passiert, dass Graber da reinzieht, der Puck rausprallt und dann der Nachschuss kommt, also da kann mir keiner erzählen, dass es dann relevant und entscheidend war, dass Graber da irgendwie Tiefensee noch leicht behindert hat. Tiefensee schaut natürlich sofort zum Schiedsrichter, macht das clever als Torwart, würde ich auch so machen als Torwart und signalisiert ihm, komm, das müsst ihr nochmal anschauen, dann fangen die zum Zweifeln an, dann nehmen sie ihn zurück. Ich sage auch, das ist ein gutes Tor, trotzdem ist es ja jetzt nicht Betrug würde ich es nicht bezeichnen.
Genau, und da sind wir beim entscheidenden Punkt. Also grundsätzlich freuen wir uns ja erstmal darüber, wenn jemand Emotionen zeigt, allein, dass wir darüber reden können und sowas. Ne? Aber ich fand auch die Wortwahl, also klar, alles in the heat of the moment, verstehe ich schon, aber es war trotzdem, weiß nicht, von Betrug und Skandal und schlechteste Schiri-Leistung in 30 Jahren Profi-Eishockey und die Typen haben hier in der Liga nichts verloren und so. Das war einfach drüber. Und wie Sebastian Böhm, ne, das immer auch so richtig sagt, das hilft auch den Schiedsrichtern nicht. Also klar, vielleicht ist man nicht dafür da, den Schiedsrichtern zu helfen, aber man ist vielleicht auch nicht dafür da, die Schiedsrichter komplett niederzumachen, oder?
Nee, also das ist ja dann der nächste Punkt. Es sind einfach die Schiedsrichter da, die da sind. durch solche Interviews, weiß ich nicht, ob ich da als 16-Jähriger sage, wenn ich nicht Eishockey-Profi werde, Schiedsrichter werde ich gerne, weil dann macht mich ein ehemaliger NHL-Profi und mehrfacher deutscher Meister, macht mich dann vor der Kamera runter, wenn ich meine falsche Entscheidung treffe. Es ist auf jeden Fall ein Thema, dass es öfter oder dass sich die Fehlentscheidungen häufen oder kontroverse Entscheidungen sich häufen. Ich glaube aber, dass so ein Interview da nicht hilft. Dennoch, ich gebe dir recht, Heat of the Moment, die kämpfen um Platz 10. Das wäre ein brutal emotionaler Sieg gewesen gegen Mannheim. Dann so eine kontroverse Entscheidung. So ein Stück weit kann ich auch verstehen, dass Ustav da on fire ist.
Total. Und ich finde auch ja gut, dass jemand auch mal was sagt, ne? Weil wir kennen alle die Regel, dass man eigentlich nichts sagen soll. Und ich finde, es gibt schon Situationen, wo man auch mal sagen darf, nee, das gefiel mir jetzt nicht und so geht es nicht weiter. Aber wie immer macht der Ton die Musik, ne? Und das war einfach drüber, muss man klar sagen.
Letzter Punkt aus der DL würde ich sagen, nach Schwenningen müssen wir noch schauen, vor allem auf diese Heimserie. Ich habe sie letztes Wochenende, war ich in Schwenningen innerhalb von einer Woche. Ist schon bemerkenswert, was die zu Hause spielen. Und letztes Wochenende habe ich mir gedacht, holen die vielleicht sogar noch auf in Richtung Platz 6, weil die halt zu Hause jetzt wirklich fast alles gewinnen. Und das war ja letztes Jahr auch so das große Plus. Das haben sie dieses Jahr zu Saisonbeginn noch nicht so umsetzen können, aber aktuell läuft das wieder vor allem zu Hause.
Ja, absolut beeindruckend. Das sind jetzt 7 Siege in Folge oder was? Ne? Also
ja, schon, und 7 Punkte Rückstand auf Köln.
Und die Frage ist halt, inwiefern hängt es denn wirklich jetzt mit dem kleinen Eis zusammen? Wir sprechen ja häufiger drüber oder haben es schon seit Jahren eigentlich drüber, dass sie natürlich den Heimvorteil haben. Andererseits immer so zu wechseln zwischen groß und klein, Heim und Auswärts ist auch nicht so einfach. Ne? Aber zu Hause kriegen sie es wieder richtig gut hin, muss man sagen.
Ja, und jetzt eben der Abstand in Richtung Köln auch so ein bisschen eingedampft. Es sind sogar 8 Heimsiege in Serie, oder? Gegen Ingolstadt die letzte Niederlage Anfang Dezember nach Verlängerung und ab dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind. 8 Heimsiege in Serie. Jetzt auch gegen Bremerhaven 6-4, ist natürlich schon ein Ausrufezeichen.
Nicht so schlecht. Also gucken wir mal in die DL2. Dort ist mein absolutes Top. Die ersten Minuten des letzten Drittels in Kassel. Nämlich die Huskies haben gegen Krimitschau 0-1 zurückgelegen und haben irgendwie das Tor nicht getroffen. Und es stand bis 41:55 stand es 0-1. Und bei 48:09 statt es 5-1. Also Kassel hat es wirklich geschafft, in, sagen wir mal ganz grob, 6 Minuten 5 Tore zu schießen. Das ist schon schwer beeindruckend, muss man sagen.
Devin Wolf, 4 Spiele, bis jetzt noch ohne Punkt, -1 beim Spitzenteam. Also braucht anscheinend so ein bisschen, um sich auch an die DL2 zu akklimatisieren. Flop aus der DL2. Freiburg an dem
Freiburg,
Wochenende.
Freiburg, ja, würde ich sagen. Also das war jetzt nicht unbedingt das berühmteste Wochenende in Freiburg. Generell läuft da ja nicht mehr so wirklich rund. Erinnern wir uns, dass sie zwischendurch ja mal ganz oben standen. Gut, das war jetzt dann vielleicht auch ein bisschen früh und keiner hat wirklich erwartet, dass die Freiburger da komplett bis Saisonende bleiben werden. Aber zuletzt läuft es dann eigentlich gar nicht. Wir reden jetzt über mittlerweile 7 Niederlagen in Folge. Am Wochenende gab es kein einziges Tor. 0-3 gegen Kassel, 0-6 gegen Ravensburg. Da ist, glaube ich, ein bisschen mehr drin grundsätzlich. Aber vielleicht sind es auch die Gretzky-Feierlichkeiten, die danach hängen.
Kurzer Blick in die DFEL. Die macht ja jetzt Pause, weil es in Richtung Olympia-Qualifikation geht. Ganz ist die Hauptrunde noch nicht vorbei. Bei den Frauen, es gibt noch ein Wochenende. Also alle Teams haben jetzt 18 Spiele. Top für mich da jetzt an dem Wochenende Memmingen. Tabellenführer aktuell Ingolstadt, 2-mal geschlagen, auch vorbei mittlerweile an Budapest. 4 Punkte Vorsprung vor HK Budapest. Flop ist Ingolstadt, die ja in den letzten Jahren immer so der große Konkurrent waren von Memmingen. Aktuell 5. und sieht sehr danach aus, dass sie die Playoffs verpassen. Memmingen, Budapest, Berlin und Mannheim auf den Playoff-Plätzen aktuell. Und Ingolstadt spielt am letzten Wochenende dann nochmal 2-mal gegen Berlin. Und da sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie an Mannheim dann vorbeiziehen und sich noch auf den 4. Platz schieben.
Dann schaue ich in die Schweiz, auch da haben wir einen Top und einen Flop, nämlich Top muss sein Uwe Krupp und Lugano. Also wir hatten ja schon nach dem ersten Wochenende gesagt, ein Sieg, eine Niederlage, und die Niederlage war ja nur in Zürich, also kann man sich halbwegs geben, war jetzt nicht so richtig dramatisch. Und jetzt hat Lugano 3-mal gespielt innerhalb von 5 Tagen und was soll man sagen, 3 Siege. Lugano ist damit nicht mehr auf einem Platz auf einem Play-Down-Platz, ist jetzt 12. und es gab ein 5-2 gegen Genf, ein 4-1 gegen Kloten und ein 6-2 in Rapperswil. Also Uwe Krupp hat da irgendwie das Ruder herumgerissen und dann sind wir auch direkt beim Flop, nämlich das ist Genf, ich erinnere nur, vor nicht allzu langer Zeit Meister, vergangene Saison Champions League-Sieger, dieses Jahr sogar noch im Halbfinale, aber da geht irgendwie gar nichts. Jetzt auch innerhalb von wenigen Tagen wieder 3 Niederlagen, 3-7 in Rapperswil, dann das gerade schon erwähnte 2-5 gegen Lugano und jetzt nochmal ein 1-2 gegen Zug. Deswegen ist Genf jetzt Vorletzter und Stand jetzt, klar, haben noch Spiel weniger, können da wieder rauskommen, aber Stand jetzt würde Genf Playdowns spielen, was ich für den aktuellen Champions League-Sieger, ist er ja noch, schon eine krasse Entwicklung finde.
Also auch schwer zu erklären, weil der also so viel anders sieht der Kader auch nicht aus als in der vergangenen Saison. Sie haben weiter ihre Finnen, die eigentlich die Mannschaft ja getragen haben in der vergangenen Saison. Der ist schon noch, immer noch weiterhin sehr, sehr gut besetzt, der Kader. Auf jeden Fall zu gut, um eben da hinten drin zu hängen. Bleiben wir in Europa, sind bei Brünnes. Das war ja unser Spiel der Woche am Freitag in den Best of Seven gegen Färjestad. Und sie haben das Topspiel gewonnen, Brünnes IF, mit einem Sieg gegen Färjestad. 3-1, Bobby Trevino mit 2 Toren und Greg Scott mit dem dritten. Also nachdem sie 0-1 zurücklagen, dann 3-1 gewonnen, Brünnes IF. Und damit, ja, Tabellenführung verteidigt in der SHL. Brünnes ja in der vergangenen Saison in der zweiten Liga zum ersten Mal überhaupt in der SHL-Geschichte abgestiegen. Wieder hoch und jetzt eben direkt durchmarschiert zu Lautern. Lautern 98, 99. Wann war das? Genau. Ja. Ich weiß nicht, wer der Olaf Marschall von Brünnes IF ist, aber egal. Auf jeden Fall gewinnen sie gegen Färjestad.
Also weil es im Nasenpflaster oder was? Ja, ich gucke dann ein bisschen weiter östlich, nämlich nach Finnland. Und auch dort haben wir in den vergangenen Jahren ja immer sehr viel über das Derby in Tampere gesprochen. Die beiden Top-Teams waren immer Hauptrundenmeister. Einer von beiden, der andere gern dann Zweiter. Dann waren sie in den Playoffs immer ganz weit dabei. Meistens sind sie Meister geworden. Plus die beiden Weltmeisterschaften. Also wir hatten ja mehrmals so gesagt, Tampere ist gerade irgendwie so ein bisschen so die Eishockey-Hauptstadt in Europa. Wenn man da guckt, welche Spieler da alle herkommen, was sich alles entwickelt hat. Und jetzt geht bei Tampere aktuell gar nichts mehr. 4 Niederlagen in Folge, aktuell nur noch Tabellen-7. Auch am Wochenende wieder beides verloren, unter anderem das Derby mit 2-3 gegen Ilves. Ilves wiederum, da läuft es besser, 3 Siege in Folge, 2. Aber Tappara ist schon ein Flop diese Saison, würde ich sagen.
Weiter geht's in den 20 Minuten Eishockey, die wir jetzt mittlerweile geknackt haben. Aber das ist eben unser Montag, ja, auch für alle. Ihr wisst das, das ist unser wöchentlicher Podcast jetzt auch für alle. Alle, die die 10 Minuten Eishockey abonniert haben, kriegen dann Dienstag bis Freitag wirklich eher 10 Minuten. Aber dann das, was wir hier machen, eben auch. Und wir tauchen jetzt ab. Das ist so geil, dein Vorschlag.
Ich bin nicht mal nach Nordamerika, würde ich sagen.
Nein, oder? Aber du hast die noch hingeschrieben. Muss ich, das ist dein Vorschlag. Du musst es übernehmen. Aber KAC, zweite Reihe. Ja, auch geil. Yeah. Die zweite Reihe von Klagenfurt. Von den Rotjacken, ja, übrigens. Rotjacken.
Jetzt ganz schlimmes Wort, um in den Maschinenraum hier zu gucken. Wir unterhalten uns ja immer darüber, was machen wir denn morgen in den Top Zum Flots. Meistens machen wir das so Sonntagmittag, schreiben wir uns so die ersten Sachen.
Wichtigstes Thema an diesem Wochenende, die zweite Reihe vom KLC. Nein, muss unbedingt rein.
Ich habe einfach gestern mal so die Ergebnisse in den großen Ligen durchgeguckt und sehe auf einmal, dass Klagenfurt 11-3 gegen Innsbruck gewinnt. Und dann dachte ich mir, klicke ich da doch mal an. Wer spielt denn da so? Wen kennt man denn da so? Und wer hat denn da die Tore geschossen? Und dann gehe ich bei Flashscore auf Aufstellung und sehe, einfach mal gucken, wie gesagt, ich wollte mir einfach mal die Torverteilung anschauen und dann sehe ich da, was ist denn da los? Also die zweite Reihe mit den Kollegen Herburger, wie heißt der, 100 Pfund und Matthias Frohm, die kennt man ja auch noch, war ja mal in Düsseldorf, schießen da irgendwie 5 Tore, also der eine 3+3, der andere 1+4 und dann nochmal 3+1. Also eine Reihe schießt 5 Tore und hat insgesamt 15 Scorerpunkte in einem Spiel. Und weil wir ja sehr selten über sowas berichten, dachte ich, kann man zumindest mal erwähnen.
Klar, wer kennt sie nicht? Der 100 Pfund hat zugeschlagen. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, Nordamerika, da ist natürlich das Top auf jeden Fall, dass es wieder mal einen richtig fetten Trade gegeben hat in der NHL. Rantanen zu den Carolina Hurricanes und unter anderem Natchez zurück. War ja ein bisschen komplizierterer Trade, aber die zwei größten Namen natürlich. Mikko Rantanen, absoluter Torjäger, Stanley Cup gewonnen mit den Colorado Avalanche. Und der wechselt die Seiten, geht zu den Carolina Hurricanes. War selber, hat er gesagt, auch überrascht, aber wie so oft, ne? Colorado war erfolgreich, hat ein paar große Verträge verteilen müssen für Mikko Rantanen. Das, was er an Summe, aber auch an Laufzeit haben will, das ist einfach nicht da in Colorado. Deswegen sagen sie, okay, wir traden ihn. Wir müssen ihn traden.
Ja, genau, weil zumal sein Vertrag jetzt auch bald ausläuft und er hat ja wohl intern hinterlegt, dass er gerne so einen Vertrag hätte wie Leon Dreiseitel in Edmonton. Das heißt, da soll eine 1 und eine 4 vor dem Komma stehen, also sollen die beiden zahlen, insgesamt 14 Millionen und das konnte sich Colorado halt nicht leisten. Trotzdem ich weiß nicht, ob es jetzt, und grundsätzlich ist es erstmal ein Top, dass man wieder so einen großen Trade gibt, den man quatschen kann, aber ist es aus Colorado Sicht nicht trotzdem ein Flop? Jetzt kann man natürlich sagen, komm, bevor wir einen Topmann quasi umsonst abgeben und dann holen wir uns lieber so einen Star wie Netschers, der ja wirklich eine überragende Saison spielt, dazu ist natürlich super, aber grundsätzlich als Mannschaft, die ja durchaus noch den Anspruch hat, Meister zu werden, einen der Top 3 Spieler abzugeben, ist vielleicht doch eher ein Flop, oder?
Ja, aus Colorado-Sicht diesen Spieler zu verlieren, natürlich ein Flop, aber dann Natures zurückzubekommen und dann vielleicht immer noch trotzdem das Beste draus zu machen aus der Situation. Insofern kann man dann immer noch sagen, ja, das hilft Colorado wieder. Carolina hilft natürlich einer wie Rantanen absolut. Die letzten Jahre immer Thema, ja, die schießen zu wenig Tore und jetzt kriegen sie einen absoluten Sniper, auch in Überzahl. Ist eine spielstarke Mannschaft, hat viele Playmaker und Rantanen ist einfach der für den Abschluss, für den Direktschuss, für die Tore. Und da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert bei den Carolina Hurricanes. Und jetzt kommt natürlich bei Colorado immer wieder dieses Gerücht, das es schon ewig gibt, mit Sidney Crosby immer wieder auf, wenn die so ein bisschen Capspace jetzt haben. Crosby zu den Avalanche, gibt ja ein paar, die das immer wieder fordern. Wäre natürlich Wahnsinn, wenn der dann nochmal irgendwie jetzt hinten raus in seiner Karriere nochmal den Club wechselt und dann wahrscheinlich dann die Avalanche gleich wieder zum Contender macht. Ich mag irgendwie nicht dran glauben und ich kann nicht dran glauben, dass es diesen Wechsel gibt.
Aber ich sage, wenn das wirklich jetzt, diese ganze Rantan-Netschers-Nummer, wenn das nur die Vorbereitung dafür war, Crosby zu holen, dann würde ich das Flop in ein ganz großes Top ändern. Aber solange das nicht passiert, weiß ich nicht, ob Colorado jetzt erstmal besser geworden ist. Wo man sagen muss, Netschers hat ja ganz gut begonnen, ne? Hat 2 Assists gemacht. Ne? Und da sind wir auch gleich beim nächsten Top aus der NHL, nämlich bei Cale Makar. Nämlich Netschers hat nämlich die Tore von den Vorbereitern, zumindest eins, sehr schönen Rückhandpass und Makar steht jetzt bei 18 Toren und 38 Vorlagen, ist also jetzt der beste Torjäger und der beste Punktesammler aktuell der NHL-Verteidiger und er ist ganz kurz davor, die nächste 20-Tore-Saison zu machen. Das ist schon wirklich beeindruckend. Das wäre dann die dritte seiner Karriere und so alt ist der Mann ja noch nicht und wie gesagt, der Mann ist Verteidiger.
Ein Flop noch aus der NHL, die Pittsburgh Penguins, da waren wir gerade mit Sidney Crosby, 1-5 in Anaheim verloren, 1-4 in Seattle verloren, vorletzter, dass er immer noch mit einer Mannschaft, wo es vor ein paar Jahren hieß, jetzt mit dem Carlson-Trade, wir packen nochmal an, wir versuchen, solange Malkin, Crosby natürlich und Letang da sind, solange geht was, solange ist das Fenster offen. Nee, nicht mal ein Spalt bei den Pittsburgh Penguins.
Nö, absolut nicht. Und es sind zwar eigentlich nur 7 Punkte, aber wir haben schon oft drüber gesprochen, ne? Mit dem 2-Punkte-System dauert es, weil musst du so viele andere Teams noch wie überholen, die ja zwischendurch auch gegeneinander spielen und punkten, auch sowas schon 3 Spiele mehr. Das wird echt eng mit den Playoffs dieses Jahr. Ganz ehrlich, noch Tim Stützle trifft wieder, wie er will, hat auch gestern Abend wieder getroffen für die Senators und die stehen ja sogar mittlerweile wieder auf einem Playoff-Platz, haben 3-1 gestern Abend, ich habe das gesehen, kam jetzt zu einer recht humanen Zeit um 11 Uhr deutscher Zeit. Da hat Stützle 2 Vorlagen gemacht und im Spiel davor hat er getroffen, also Stützle weiter gut drauf, würde ich sagen.
Und zum Abschluss in den längsten 10 Minuten Eishockey ever, würde ich sagen. Wir gehen auf die 30 Minuten Eishockey zu. Stimmung in Toronto bei der PWHL, das würden wir schon noch als Top mitnehmen.
Absolut. Also ich meine, wir wissen natürlich, dass bei den Maple Leafs die Preise so unfassbar teuer sind, dass da wenig Leute in der Halle sind, die wirklich Stimmung machen, wenn es nicht gerade ein Playoff-Spiel ist oder ein absolut verrücktes Spiel. Und das war jetzt nicht diese Takeover-Tour, weil Toronto hat ja bekanntlich ein Team, aber trotzdem war da eine Menge los und Toronto hat gegen New York gespielt, 4-2 gewonnen vor mal entspannten 19.102 Zuschauern und es gibt so ein paar Videos davon, wo ich die ganze Halle durchdrehe. Die hatten dann auch diese Handtücher, wenn die überhaupt so nennen sollte, die auch sonst in Playoffs ausgegeben werden in der NHL. Da war wirklich echt gute Stimmung und da haben mir mehrere Leute gesagt, naja, können die Maple Leafs sich mal eine Scheibe von abschneiden. Aber wie gesagt, ist natürlich auch eine Frage, wer da in der Halle sitzt. Ne? Wenn da beim Frauen-Eishockey eher jüngere Leute sind, die Bock auf Party haben, ist natürlich auch eine andere Stimmung, als wenn da irgendwelche Business-Leute sitzen, die $300 für ihr Ticket bezahlt haben.
Und dann würde ich zum Abschluss ganz gerne noch den David grüßen, der mich gestern in Augsburg angesprochen hat, der gesagt hat, super, diese 10 Minuten Eishockey. Sorry David, ich weiß nicht, ob das jetzt für deine Fahrt in die Arbeit reicht. Wenn es jetzt 30 Minuten Eishockey sind, dann musst du vielleicht auf der Rückfahrt den Rest vom Podcast hören. Also genauso wollen wir das natürlich, dass es entweder in der Mittagspause gehört wird. Ich bin auch schon mal angesprochen worden vom Kilian in München, der gesagt hat, er wartet, bis der Podcast da ist, dann macht er es in der Mittagspause, dann hört er ihn. So ja. Wollen wir das und deswegen sagt das weiter, dass es diese 10 Minuten Eishockey gibt und wenn er jetzt über den freien, in Anführungsstrichen, Feed gehört habt, dann abonniert diesen Podcast steady.de/bisselhockey für 3 Euro im Monat seid ihr schon dabei.
Ja, das lohnt sich diese Woche nämlich auch besonders, weil es sind ja so viele Spiele, auch ein ganzer DEL-Spieltag und alles mögliche, also da wird es noch viel zu erzählen geben in den nächsten Tagen.
Danke an Bernd Schmickerath.
Danke an Christoph Fetzer.
Topspieler Mittwoch unter anderem zwischen Berlin und Ingolstadt.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.